In der neuen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den Cheftrainer von Blau-Weiß Linz. Wir sprechen mit Gerald Scheiblehner über den Erfolgslauf seiner Mannschaft. Was können die Oberösterreicher in dieser Spielzeit noch erreichen? Und wie lange bleibt Gerald Scheiblehner Blau-Weiß Linz als Trainer noch erhalten?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 235.
Ja, wir freuen uns heute, den Cheftrainer von Blau-Weiß Linz begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Gerald Scheiblehner, bei unserem Podcast Der Audiobeweis. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und fürs heutige Dabeisein. Hallo.
Ja, hallo. Grüß euch.
Ja, und ebenfalls vertreten sind zudem Sky-Experte Alfred Tater. Grüß dich, Alfred.
Ja, ich begrüße euch.
Ja, und dazu auch noch Blau-Weiß Linz Insider und Sky-Moderator Michi Ganhör. Servus, Michi. Hallo.
Grüß euch. Hallo.
Ja, auch wenn es nur für einen Abend war, Blau-Weiß Linz setzte sich am vergangenen Samstag mit 1:0 in Altach durch, thronte somit für eine Nacht lang von der Tabellenspitze in der Admiral-Bundesliga. Gerald, wie schön bzw. wie speziell war für Sie und den Verein diese Momentaufnahme?
Ja, zuerst haben wir uns natürlich über den ersten Auswärtssieg gefreut. Und dann ist aber dazugekommen, dass ja schon was Historisches dann passiert ist für Blau-Weiß Linz. War schon in der zweiten Liga ja immer ein tolles Erlebnis, wenn man ganz vorne war. Aber in der Bundesliga ja ist fast ein bisschen surreal. Und das haben wir dann schon halt für den kurzen Moment genossen. Und war dann ja eher lustig, sage ich mal.
Ja. Ja, völlig zu Recht genossen. Die Rückreise dauerte ja dann auch noch ein paar Stunden. Ich glaube, um 2 Uhr waren Sie dann zurück beim Stadion. Also Sie haben es auch gesagt, im 4. Auswärtsspiel in dieser Bundesliga-Saison gab es in Vorarlberg den ersten vollen Erfolg. Inwiefern war das dann auch eine reife Leistung Ihrer Mannschaft? In der ersten Spielhälfte gab es ja keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor. In welchen Bereichen hat Ihr Team insgesamt dazugelernt, auch im Vergleich zur vergangenen Saison vielleicht?
Ja, ich denke, dass man das Jahr Bundesliga sehr, sehr gut genutzt haben, dass wir einfach schauen, was haben wir gut gemacht und wo müssen wir es verbessern. Ich denke, dass wir am Transfermarkt geduldig waren und genau hingeschaut haben auf unsere eigene Mannschaft, wo braucht es noch Verstärkungen und natürlich braucht es dann auch erstens Zeit und ein bisschen Glück, damit man dann auch die richtigen Spieler bekommt und wir sind schon recht zufrieden jetzt mit dem Kader. Haben zwar einige Verletzungen, die uns schon dann Probleme bereitet haben, nämlich auch Verletzungen, die wirklich jetzt auch länger, wo die Dauer länger ist, bis sie wieder zurückkommen. Aber durch das, dass wir heuer gut vorbereitet waren, haben wir dann auch schnell reagieren können.
Ja, über das alles wollen wir noch genauer sprechen, über die Kadersituation, über die verletzten Spieler von Blau-Weiß Linz. Am Sonntag gewann dann der WRC bei Sturm Graz deutlich mit 3:0. Rapid setzte sich im Wiener Derby gegen die Austria mit 2:1 durch. Und die Hütteldorfer sind dadurch aktueller Tabellenführer. Dahinter folgt der WRC und dann kommt eben Blau-Weiß Linz auf Rang 3. Warum erwähne ich das alles? Leider. Es gab nach dem Wiener Derby äußerst hässliche Szenen. Zunächst einmal wurden Leuchtraketen aus dem Block der Austria-Fans in einen Rapid-Sektor auf der Osttribüne geschossen. Dort befinden sich auch Familien mit ihren Kindern. Danach eskalierte die Situation mit weiteren Böllern. Gewaltbereite aus beiden Lagern stürmten auf das Spielfeld und lieferten sich teilweise eine ganz wilde, heftige Schlägerei. Dazu wurden Raketen, Bengalen und dergleichen verwendet. Die Polizei schritt ja erst nach rund 10 Minuten ein. Viel zu spät, sagen viele. Das erübrigt sich von selbst. Das waren hässliche Szenen. Gerald, was sind Ihre Gedanken zu diesen überaus mehr als entbehrlichen Vorfällen? Ich habe es gesagt, hässliche Szenen nach dem Wiener Derby. Wie sehr schadet das alles dem österreichischen Fußball?
Ja, ich war im Fernsehen dabei, habe mich ja gefreut, wie der Matthias Seidel das 2:1 geschossen hat. Aber jetzt nicht für Rapid, sondern für ihn persönlich. Weil er einfach ein toller Fußballer ist. Und dann hat man die Szenen eingeblendet gesehen beim Interview vom Burgstaller. Und das war dann schon einfach ein ungutes Gefühl im Bauch, weil es kommt nicht zum ersten Mal vor. Und wenn sowas mal passiert, dann sollte man auf jeden Fall verhindern, dass es ein zweites Mal passiert. Und solche Szenen sind für den Fußball extrem schädlich. für die ganze Liga, finde ich, aber vor allem auch für das Wiener Derby, weil ich denke, jeder freut sich in Österreich über Wiener Derby, egal wie die Qualität dann vom Spiel ist, aber jeder fiebert darauf hin, das Spiel war wochenlang vorher ausverkauft und wenn dann am Ende solche Szenen überbleiben, dann ist es einfach schade, weil Sport oder Fußball soll einfach ein Fest sein, wo Familien teilnehmen, wo Kinder teilnehmen, weil das ist die Generation, dann der Zukunft, die ins Stadion geht und ich glaube, wenn dann man mit einem Angstgefühl in das Stadion geht, dann ist es einfach schlecht und da denke ich, muss man jetzt schon einmal genau hinschauen und harte Konsequenzen treffen.
Ja, absolut. Und nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, was Sie gesagt haben, Sie haben sich für Matthias Seidel gefreut. Der hat ja unter Ihnen bei Blau-Weiß Linz gespielt. Jetzt haben wir schon gehört, es gab bereits ähnliche Szenen vergangenen Februar nach dem 3:0 Heimerfolg des SK Rapid gegen die Austria. Damals war es glücklicherweise nicht ganz so intensiv, aber natürlich auch mehr als entbehrlich. Alfred, du warst gestern als Experte im Studio im Einsatz. Ich habe dir natürlich ganz genau zugehört. Du hast völlig zu Recht deutliche Worte gefunden. Rapid war auf Bewährung, könnte einen Punkteabzug als Strafe erhalten, dies dann aber wohl erst nächste Saison. Mit welchen Konsequenzen ist deiner Meinung nach zu rechnen, Alfred?
Ja, die Konsequenzen sind zunächst einmal, glaube ich, in zweierlei Hinsicht zu sehen. Erstens, ich glaube, es gibt einen großen Image-Schaden. Und zwar nicht nur für die beteiligten Clubs, sondern auch wirklich für den österreichischen Fußball, weil wenn du jetzt bedenkst, wie viele Menschen gerade größte Probleme haben mit den Hochwasserkatastrophen, die da Schäden verursacht haben bei Wohnhäusern und bei kleinen Sportvereinen, habe ich heute wieder gelesen, da gibt es extreme Schäden. Ja, und dann müssen diese Leute, die jetzt wirklich gefordert sind, ruhig zu bleiben und die Kontrolle zu bewahren, trotz diesen Wahnsinns, dann sehen, wie plötzlich da ein paar aufeinander einschlagen, aus Gründen, die wir ja gar nicht begründen können, also nennen können, weil es keine Gründe gibt für so etwas, logischerweise. Daher der Image-Schaden ist riesig und der materielle Schaden, der jetzt noch dazukommen sollte, muss aber auch beide treffen, sage ich mal. Und muss so verankert werden, dass auch andere Fangruppierungen, dann nehme ich gleich Blau-Weiß-Linz aus, die sind in dieser Hinsicht friedlich, auch nicht mehr in Zukunft nur einen Gedanken daran verschwenden, vielleicht ähnliche.
Von mir kommen diese Geräusche nicht, Alfred, falls du dich wunderst.
Ja, mir ist es vorgekommen, ich werde ins Klo hinuntergespült.
Ja, aber das wollen wir auf keinen Fall. Du bleibst bitte bei uns. Niemand spült dich auf der Toilette runter. Also bitte, führe fort.
Ja, materieller Schaden. Ich glaube, man muss dann wirklich sagen, es muss schmerzen, damit man dieses Krebsgeschwür wegbekommt. Damit, mit Krebsgeschwür meine ich die Bereitschaft, solche Dinge zu tun. Ja, das darf einfach nicht mehr in den Köpfen der Fans sein. Da sollte es um Fußball gehen und nicht mehr um Gewalt und solche dummen Sachen. Daher der materielle Schaden. Und der ist jetzt gefragt, dass die Verantwortlichen vielleicht herausfinden, wo waren die Drahtzieher, wer waren beteiligt, etc. etc. Das heißt also zum einen vor ordentlichen Gerichten, weil es hat immerhin auch verletzte Polizisten gegeben etc., muss etwas geschehen. Und das Zweite natürlich auch hinsichtlich der Veranstalterrolle beziehungsweise der Verantwortung der Clubs für die eigenen Fans. Da müssen die Clubs etwas spüren in diesem Zusammenhang, damit ja mal rigoros mit diesem Schmarren ein Ende gesetzt wird.
Also die Exekutive ist natürlich daran, dass alles aufzuarbeiten. Insgesamt hat es 577 Anzeigen gegeben und dazu sind natürlich auch Geldstrafen zu erwarten. Mit Sicherheit wird da hart durchgegriffen werden, wie auch immer die Konsequenzen danach aussehen. Es wird auch diskutiert, ob bei einem Wiener Derby die Auswärtsfans nicht mehr zugelassen werden für eine Zeit lang. Michi, du warst als Field-Reporter im Einsatz im Stadion. Das Interview mit Guido Burgstaller musste aufgrund dieser hässlichen Vorkommnisse sogar abgebrochen werden. Wie hast du insgesamt diese Eskalation nach Spielende miterlebt? Was muss deiner Meinung jetzt an Strafen folgen?
Ja, im Endeffekt ist es einfach schade, dass man nach einem Wiener Derby, wo die Stimmung ja wirklich top war, wo es wirklich was Besonderes ist, auch im Stadion zu sein, sowohl für Zuschauer, für Spieler, für Journalisten, es ist einfach ein ja, das Spiel der Spiele trotzdem in Österreich, wo dann im Nachhinein einfach nur darüber gesprochen wird. Ich glaube, beim Interview mit dem Guido Burgstaller ist es ja so richtig losgegangen hinter uns, wo man dann einfach, glaube ich, ganz gut sieht, wie auch der Guido reagiert. Das gibt's doch nicht. Was ist da jetzt wieder los? Also ein bisschen Fassungslosigkeit. Ja. Es sind auch dann die Spieler recht schnell oder eigentlich alle Spieler sofort in die Katakomben geschickt worden. Wir haben dann auch quasi die Interviewposition abgebaut, um einfach auch selbst im Hintergrund keine Bilder oder diesem ganzen Irrsinn keine Plattform zu liefern. Ja. Und wenn man dann Interviews drinnen führt in den Katakomben und hinter dir werden die Schwerverletzten abtransportiert, dann ist es halt einfach furchtbar. Ja. Und ich glaube, mehr braucht man da gar nicht sagen. Es ist alles gesagt worden und es sollen, glaube ich, jetzt die Entscheidungen folgen, die Leute ausgeforscht werden, Strafen ausgesprochen und ich glaube, mehr muss man dazu jetzt gar nicht sagen.
Na, aber noch eine Frage kurz, weil das auch natürlich im Fokus der Diskussion stand. Wie gesagt, du warst im Stadion mit dabei. Warum hat es rund 10 Minuten gedauert, ehe die Polizei eingeschritten ist? Gibt es da schon irgendwelche Informationen? Hat es die gestern gegeben im Stadion? Weil das war schon mehr als verwunderlich. Also das darf ja so auch nicht passieren. Ganz egal, was diese Wahnsinnigen da unten auf dem Spielfeld dann verbrochen haben.
Ja, also das war natürlich auch nach dem Spiel die große Frage und auch in den Interviews natürlich angesprochen, unter anderem von Markus Katzer, wo war da natürlich da die Exekutive. Kann nur, natürlich habe ich jetzt mit keinem Polizeiverantwortlichen gesprochen bisher, die haben natürlich sich auch schon geäußert, was ich gelesen habe und haben quasi die Kritik zurückgewiesen und eigentlich in die Richtung argumentiert, dass sie für die Sachen außerhalb des Stadions hauptsächlich zuständig sind für eine kontrollierte An- und Abreise. Ja, und dass alles, was im Stadion passiert, der Veranstalter, Ordnerdienst etc. zuständig ist und dass sie für ihre Verhältnisse sozusagen angemessen in der Zeit waren.
Gut, dann wollen wir das so einmal hinnehmen oder wie auch immer. Gerald, im Sommer gab es ja bekannterweise Interesse von der Wiener Austria an ihrer Person. Wenn Sie solche Bilder, solche furchtbaren Schlusspfiff dann nach dem Wiener Derby sehen, denken Sie sich dann überspitzt gefragt oder gesagt, ich habe alles richtig gemacht, ich gut, dass ich bei Blau-Weiß Linz geblieben bin?
Nein, ich bin bewusst, aber für Blau-Weiß Linz entschieden. Hat es mehrere Gründe gegeben, es war jetzt da nicht unbedingt eine Entscheidung gegen die Austria, aber ich denke, wenn man sich wohl fühlt und wenn man länger wo arbeitet, dann gibt man das dann so einfach her. War, wie gesagt, Anerkennung für unsere Arbeit in Linz, wenn wir eine Anfrage bekommen von der Austria, habe aber jetzt gestern in keinem Moment gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht dort Trainer, weil erstens es schon so lange aus ist und egal, wo man dann Trainer ist und ich glaube, dass man dann auch jetzt nicht aus der Rapid da irgendwie verteufeln muss, sondern die haben einfach ja, sehr große Fanschar hinter sich und da gibt es natürlich dann mehr Probleme wie bei einem kleineren Verein. Trotzdem muss man es in den Griff bekommen.
Ja, definitiv. Und damit wollen wir es dann auch darauf beruhen lassen. Wir sind natürlich gespannt, wie da dann die Entscheidungen ausfallen werden. Wir widmen uns jetzt den positiven Seiten der österreichischen Bundesliga. Und diese hängen derzeit zweifelsfrei mit den Leistungen von Blau-Weiß Linz zusammen. Gerald, 13 Punkte nach den ersten 7 Bundesligaspielen, das ist mehr als eine starke Ausbeute, würde ich sagen. Ihr Team hat zu Hause die Wiener Austria Rapid und den LASK geschlagen. Jetzt verraten Sie uns doch einmal Ihr Geheimnis bitte. Warum läuft es bisher so rund in dieser Saison?
Ja, Geheimnis. Es gibt, glaube ich, kein großes Geheimnis. Es ist einfach eine harte, konsequente Arbeit. Dann einfach eine sehr gute Zusammenstellung der Mannschaft. Ich habe das Glück, dass ich jetzt schon länger mit der Mannschaft arbeiten darf. Ich bin bereits im 4. Jahr bei Blau-Weiß. Wir haben eine Ruhe im engeren Umfeld. Und dann brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Das ist in dem Sport natürlich wie im ganzen Leben immer wichtig, dass gewisse Spiele dann in gewissen Momenten entschieden werden, dass der Gegner dann einmal das Tor nicht trifft und du triffst es dann vielleicht. Und ich glaube, dass einfach ein guter Teamgeist notwendig ist. Und da meine ich nicht nur jetzt die Mannschaft, sondern eben auch das Betreuerteam und das Trainerteam. Und wenn das alles passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass so etwas passieren kann. Aber letztendlich weiß man dann oft dann die genauen Gründe auch nicht wirklich. Und dessen sind wir uns auch bewusst. Wir genießen das jetzt recht. Wir wissen auch, wo wir herkommen. Wir wissen auch, wie es vor einem Jahr ausgeschaut hat. Trotzdem bei allem Genuss wissen wir, dass wir weiter hart arbeiten müssen, dass wir dranbleiben.
Ja, perfekt. Dass Sie das erwähnen, vergangene Saison, Sie wissen, wo Sie herkommen, ist für mich die perfekte Überleitung. Denn vergangene Saison gab es als Aufsteiger erst in der 6. Runde den ersten vollen Erfolg. Sie haben gesagt, Spielglück gehört beim Fußball dazu, aber ebenso auch ein Lernprozess. Und ich kann mich erinnern, es wurde dann einiges umgestellt, auch von der Systematik, von der Grundformation, von der Herangehensweise bei Ihrem Team. War dieser Lernprozess, eben dann auch Dinge umzustellen, genau das Erfolgserlebnis oder wie soll man sagen, der Erfolgsgarant, dass sich dann vieles geändert hat bei Ihrer Mannschaft, Gerald?
Ja, auf jeden Fall. Es war einfach absolut notwendig, dass wir nach dem Spiel zu Hause gegen Rapid einfach umstellen mussten. Die Frage ist immer, was stellt man um und wie stellt man um, weil man muss ja der Mannschaft da zutrauen, die Umstellungen, und die Mannschaft muss ja dann von der neuen Herangehensweise überzeugt sein. Das ist dann auch nicht nur ein Alleingang von einem Trainerteam, sondern da sind dann schon auch die wichtigsten Spieler in dem Prozess dabei gewesen, weil ich habe jetzt 3 Jahre erklärt, dass man ganz vorne anlaufen muss und dass wir hohe Ballgewinne erzielen müssen, und dann erkläre ich nicht ganz das Gegenteil, aber schon weit weg von dem, was es vorher war, und du musst dann schon aufpassen, dass du erstens authentisch bleibst und dass die Mannschaft trotzdem von dem überzeugt ist. Da gehört eine große Vertrauensbasis auch dazu. Und wir haben das gemeinsam besprochen und die Mannschaft hat einfach voll mitgezogen. Und dann brauchst du auch dann nach seiner Umstellung auch ein Ergebnis. Weil dann bin ich wieder bei der Überzeugung, wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, dann hast du eh verloren und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann einen Trainerwechsel, weil dir dann als Trainer oder das Trainerteam auch dann die Energie ausgeht. Weil es ist schon ein Job, wo du sehr viel Energie brauchst. Und wenn du ständig am Erklären bist und ständig am Tüfteln bist und du bist erfolglos, dann ja, muss man überlegen, ob das dann eben auf lange Sicht überhaupt Sinn macht dann für die Mannschaft. Und es war schon an der Kippe, das Ganze. Aber wir haben es dann Gott sei Dank geschafft. Und haben heute, sind wir in der Lage, dass wir beides können. Dass wir geduldig spielen können, dass wir tiefer verteidigen können und wissen, dass wir trotzdem erfolgreich sein können. Und wir finden aber jetzt nach und nach wieder zu dem Spiel zurück, das uns eigentlich ausmacht.
Ja, der Trainerjob kann sehr viel Kraft kosten, das weißt auch du, Alfred, bestens. Jetzt sprechen wir auch hier im Podcast immer wieder über Entwicklung, über Lernprozesse, über das Optimum aus der Mannschaft herauszuholen, aus den Spielern. Wenn wir jetzt zurückblicken, was ich alles gerade erwähnt habe, war das die Stärke auch von Gerald Scheiblener, dann auch in diesem Moment richtig zu erkennen, ich muss etwas umstellen, aber ich darf die Mannschaft auch nicht verlieren, was die Überzeugung betrifft? Wie schwierig ist dieser Spagat, Alfred?
Also das, was Gerald Scheiblener gerade angerissen hat, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde selber noch einen Vortrag halten, unter Anführungszeichen. Das tue ich aber nicht, sondern konzentriere mich aufs Wesentliche. Erstens, vor einem Jahr, heute genau vor einem Jahr, hat Blau-Weiß gegen Salzburg auswärts gewonnen. Und ich erinnere mich damals in der Meisterschaft plötzlich ein Auswärtssieg. Ich erinnere mich, dass ich im Studio war und gesagt habe, das ist die größte Sensation, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Der Aufsteiger schlägt Salzburg. Würde das heute wieder geschehen, ja, in der neuen Saison wieder das Spiel Salzburg gegen Blau-Weiß, Blau-Weiß gewinnt wieder in Salzburg, diese Worte würden mir nicht über die Lippen kommen. Und das heißt also, es muss dazwischen etwas passiert sein, dass Blau-Weiß sich auf ein Niveau gehoben hat, dass selbst jetzt ein Sieg gegen Salzburg für mich keine Sensation mehr wäre. Und was ist da passiert? Der Trainer Gerald Scheiblinger hat es auch selber angesprochen. Als Trainer, glaube ich, ist eine ganz große Gabe, dass du nicht unbedingt bis zum letzten beharrst auf deiner sogenannten Spielidee, sondern dass du als Trainerauge mitschwingen lässt, wo du sagst, aha, diese Spieler habe ich und was ist der in der Lage zu tun, was ist der in der Lage und so weiter und so fort. Das heißt, alle unter die Lupe zu nehmen und aus dieser Sicht auf die Spieler dann das eigene Spielsystem oder die Spielanlage oder das gesamte Spielkonzept, das man hat, zu adaptieren, eben in Bezug auf das Team. Da gibt es in Österreich andere Teams, die machen das nicht so, ja, die gehen stur ihren Weg, Wir wissen, wer das ist zum Beispiel. Und deshalb
ist Alfred.
Na, Salzburg. Die gehen jetzt ihren Weg mit Pep Leinders. Und zwar, der gibt ihn vor und Ende.
Da wird das auch kein auch, schlechter sein.
Nein, das gibt's ja auch. Ich will ja noch etwas sagen. Ein Trainerdasein hat ja viele Leben. Ja, es gibt solches, wo du drauf bleibst auf deiner Pep Guardiola und so weiter und so fort. Nur, du musst auch die Spieler in gewisser Hinsicht dazu haben. Ja, weil die suchen sich das aus und haben das Geld dafür. Bei Blau-Weiß geschieht das anders. Die suchen die Spieler nach Bedarf. Sprich, was können wir noch benötigen? Wo helfen die uns? Und so ist aus meiner Sicht auch die Transferperiode angegangen worden, weil ich finde, super Transfers sind hier dabei. Das heißt, was ich sagen will, vor einem Jahr Sensation, jetzt keine Sensation mehr. Erstens, der Trainer hat ganz genau hingesehen, was kann die Mannschaft leisten. Zweitens, man hat perfekt gearbeitet im Transfergeschehen. Und drittens, und da gebe ich ihm auch recht, du brauchst trotzdem Glück, um Erfolge zu haben. Und erst dann schließt sich der Kreis.
Ja, und mittlerweile hat die Mannschaft auch eine Art Mischform drauf, hat der Gerald Scheiblinger gerade erwähnt. Also sie kann tief verteidigen, kompakt, diszipliniert. Sie kann aber auch ganz gut im Ballbesitz agieren. Michi, wenn wir da jetzt von Weiterentwicklung sprechen, übrigens damals der Torschütze zum 1-0, zum entscheidenden Treffer auf Seiten der Blau-Weißen in Salzburg, Ronny Waldo, der ist auch aktuell in Überform, hat jetzt in der Bundesliga zum 5. Mal in Serie getroffen, ist gemeinsam mit Gustavo Santos aktuell der erfolgreichste Torjäger in der Admiral-Bundesliga. Beide haben 6 Mal getroffen. Also Michi, jetzt habe ich schon Ronny Waldo erwähnt. Was sind die weiteren entscheidenden Faktoren, dass es so gut funktioniert bei Blau-Weiß Linz?
Ja, schon wie angesprochen, für mich ganz klar die Transferpolitik. Also die war wirklich, kann man wirklich sagen, Problemstellen erkannt und dann genau behoben. Also das wirklich großes Lob an die Verantwortlichen, denn was haben wir gesprochen? Am Ende der Saison, der Trainer mir gesagt, die Mannschaft wird ganz anders aussehen. So, das tut sie. Sie haben die Probleme erkannt, war rechts hinten. Da hat er in der vergangenen Saison gefühlt jeder mal dürfen. Und man war nicht so wirklich glücklich mit keiner Lösung. Hat man jetzt an gestandenen Spieler mit Anderson, ja, wo jetzt gleich mal der, ich erinnere ans Linzer Derby, den Assist auf dem Ronny Waldo gibt. Das heißt, man kann auch da offensiv natürlich dann auch gezielt wieder Bälle bringen, auch auf den Ronny Waldo, das ja vielleicht letztes Jahr dann auch gefehlt hat, solche Aktionen, einfach Einzelaktionen. Ja. Thomas Geuginger, der Transfer war natürlich vom Namen her, wo man sagt, okay, Königstransfer, auch vom Blau-Weiß, wo man dann aber natürlich sagen kann, okay, der hat jetzt nichts gespielt, beim LASK hat er die Rolle nicht mehr gehabt, er hat in Osnabrück gar nichts gespielt de facto. Okay, Blau-Weiß holt ihn. Wie funktioniert er? Und wenn man jetzt den Thomas Geuginger kennt, dann ist das ein sehr selbstkritischer Kicker, ja, der dann vielleicht schneller mal den Kopf nach unten gibt und dann geht vielleicht gar nichts mehr. Ja. Er hat am Anfang jetzt auch, vielleicht korrigiere mich, halt nicht die besten Partien gespielt, aber der Gerald hat ihn immer spielen lassen, ihm das Vertrauen gegeben und jetzt sieht man, wie er kickt. Ja. Und er macht jetzt vielleicht nicht die Tore, aber er macht gewinnt wichtige Zweikämpfe, macht es Sinn.
Unser eingeleitet jetzt
genau, im Alltag. Genau, also macht andere Dinge. Ja? Und das sind einfach Sachen, die dann doch einfach zu diesem Erfolg jetzt auch beitragen und dass die Mannschaft als Ganzes einfach ein anderes Niveau hat. Ja? Und auch Spieler, die schon da waren, einfach natürlich jetzt einen Schritt gemacht haben. Die Jungen, ein Alexander Briedl, ein Simon Seidel, auch da, letzten Winter, waren das Kandidaten vielleicht sogar für einen Abgang, ja, im Herbst. Oder wie dummer, ich glaube, der Alexander Briedl war am Anfang der Saison beim Kooperationsverein Wallern.
Ja, Wallern, ja.
Und beide jetzt U21-Nationalteamspieler. Ja. Also da hat sie wirklich einiges getan. Innenverteidigung, Mormann, wir können jetzt alle durchgehen. Ja, und es hat vielleicht nicht jeder Transfer funktioniert, ja, aber es haben genügend funktioniert. Ja. Und eines ist auch für mich klar, dass dann der Gerald Scheiblinger halt dann doch einer ist, der vielleicht der Trainer ist, der aus seiner Mannschaft am meisten herausholt. Ja. Und das ist einfach ein großes Kompliment auch an alle Beteiligten. Ja. Es ist ja nicht nur er, da stecken ja viele dahinter. Ja. Und vor allem die Zeit, die ja nicht zu vergessen, die ja doch auch sehr schwierig war, wo es ja intern auch nicht so leicht war.
Ja. Ich habe es eingangs erwähnt, Michi Ganhör, ein absoluter Blau-Weiß-Linz-Insider. Gerald, ich glaube, Sie sind mit dem Resümee unseres Experten sehr zufrieden. Wie zufrieden sind Sie? wie die Zusammenarbeit mit Christoph Schössnetter funktioniert, denn der ist ja Sportdirektor und da gilt es ja dann auch, einen Einklang herzustellen, was Neuzugänge bzw. Zugänge betrifft. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie ist das abgelaufen im Sommer, dass das alles mit einem dicken Plus versehen wird?
Ja, ich muss immer erwähnen, dass ja von Beginn weg eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit gehabt habe mit Tino Wawra, der das Gerüst der Mannschaft ja aufgestellt hat. Er hat Spieler zum Verein geholt, die eigentlich niemand gekannt hat, wie an Simon Birkel, an Alex Bredl, an Simon Seidel, an Matthias Seidel, an Fale Majulu, an Miranda. Das waren ja alles Transfers von Tino Wawra. Und habe in dieser Zeit da viel lernen können, aus dieser Perspektive Sportdirektor. Und wie dann der Tino bekannt gegeben hat, dass er den Verein wechselt, haben wir uns dann gemeinsam dazu entschlossen, den mutigen Schritt zu gehen und dem Schössi einfach die Chance zu geben, als Sportdirektor zu arbeiten, weil er erstens die Spielweise der Mannschaft kennt, weil er das Team kennt, weil er mich als Trainer kennt, weil er mein Spieler war, er weiß genau, wie ich ticke. Und das hat natürlich viele Vorteile. Und Christoph Peschek hat dem dann zugestimmt, sage ich mal. Und dann sind wir da doch mit einem sehr jungen, vom Alter her, aber von der Erfahrung her, Sportdirektor in die Saison gegangen. Und es war extrem schwierig, weil wir eigentlich keine Zeit gehabt haben, weil wir am letzten Spieltag eigentlich dann am Ende überraschend aufgestiegen sind. Und der Schössi ist aber erstens ein intelligenter Bursche und hat als Spieler sehr viel Erfahrung. Hat im Ausland gespielt, hat bei Austria gespielt, bei Rapid gespielt, hat einiges erlebt und hat natürlich dann einen Vorsprung gegenüber anderen vielleicht, die nicht so aktive Karriere hinter sich haben und ist aber einer, der zuhört, der nicht alles selbst entscheidet, sondern lernen will, sich selbst auch die Zeit gibt und jetzt in dem Jahr vieles dazugelernt hat ich denke, dass er einfach eine großartige Transferzeit jetzt hinter sich hat, kann sicher stolz sein auf diese erste Transferzeit. Da ist es wie im Spiel, du brauchst da ein bisschen Glück bei Transfers, dass der Spieler dann wirklich für dich entscheidet, weil ich sage, aufgrund der finanziellen Angelegenheit hat sich jetzt niemand für Blau-Weiß entschieden. Bei uns ist halt momentan gut, du kannst das Stadion herzeigen, du kannst mittlerweile auch Bilder vom vollen Stadion herzeigen, du kannst die Stimmung herzeigen auf Videos, das ist ein großer Vorteil. Wir haben einfach, denke ich, gute Entscheidungen getroffen. Und die Burschen, die da herkommen sind, haben uns auch das Gefühl gegeben, dass sie sehr gerne zu Blau-Weiß gehen. Und das ist mir auch wichtig. Ich brauche keinen Spieler, der dann bis am letzten Tag sich zwischen drei Vereinen entscheidet und dann immer nur uns warten lässt. Wenn der Spieler nicht mit voller Überzeugung ist, dann ist es okay. Dann ist es auch zu akzeptieren, das ist ja nichts Schlechtes. Aber ich möchte einfach, dass sich der Spieler mit der Aufgabe bei uns, mit der Herausforderung identifiziert, dass er damit was anfangen kann und dass er sich einfach darauf einlässt. Und das ist mir wichtig. Und ich denke, dass wir da, ja, wie gesagt, eine ganz gute Zeit hinter uns haben.
Ja, Vanida, nur mal, ich glaube, das ist das beste Beispiel, Gerald, was gekommen ist, dass jetzt Spieler für Blau-Weiß entscheiden, wenn wir jetzt an den Sommer vor den ersten Bundesligaspielen denken, wollte man ja den Christoph Lang verpflichten, quasi eine Leihe von Sturm. Und da war die Entscheidung Hartberg oder Blau-Weiß-Linz. Der Spieler hat sich für Hartberg entschieden. Und heuer hat man den Fall gehabt, Andersson, Hartberg oder Linz. Beide wollten ihn. Und jetzt entscheidet sich dann der Spieler eben für Blau-Weiß-Linz. Also das ist dann auch so ein Unterschied. Und ich glaube, warum der Gerald da jetzt sehr zufrieden ist mit der Transferpolitik und auch mit dem Schösswender. Am letzten Tag ist doch nur der Wunschspieler gekommen, der Somalia Diabati.
Ja, manchmal braucht man immer als Trainer Glück, weil ich habe den Somalia Diabati ja schon vor Wochen vorgeschlagen, weil er einfach, ich schaue Liefering und Red Bull Salzburg prinzipiell gerne zu, weil mir der Fußball halt inspiriert, sage ich mal. Und habe halt den Burschen schon länger am Schirm, weil man der einfach taugt. Der kann kicken, der ist taktisch, obwohl er sehr jung ist, sehr gut, obwohl er auch nicht die Sprache spricht. Er ist sehr aggressiv, schnell auf den Beinen. Und ich habe den Berle Seambuchner schon vor Wochen mal gefragt, was er mit dem vorhat. Und er war jetzt nicht abgeneigt von einer Leihe. Und ich bin dann immer dran geblieben intern Es war dann wirklich was möglich und dann habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass sich auch Sechser dann bei uns verletzt hat. Aber jetzt nicht so, dass er nie wieder zurückkommt, sondern es waren also 3, 4 Wochen. Und ich habe dann im Verein gesagt, so, wir brauchen jetzt noch unbedingt einen Sechser. Und ich hätte sogar einen, den Diabaté. Und der Schiss hat gesagt, ja, schon wieder. Und dann haben wir es ihn nochmal genauer angeschaut, gemeinsam. Und er hat dann bei dem gemeinsamen Spiel, es war Ried gegen Liefering, Gott sei Dank ein gutes Spiel gemacht. Und letztendlich haben wir dann alle miteinander, haben wir dann überzeugt. Ich muss auch sagen, Red Bull Salzburg, vor allem der Bernie, hat uns da extrem geholfen, weil es sonst ja blau-weiß nicht zu stemmen gewesen wäre. Das heißt, da war auch großes Vertrauen in unsere Arbeit da. Und deswegen freue ich mich schon, dass wir so einen Spieler dann zu uns lassen können.
Ja, gerade einmal 19 Jahre ist er alt, beziehungsweise jung, kann man ja sagen, der zentrale Mittelfeldspieler aus Mali, der vom FC Red Bull Salzburg ausgeliehen wurde, beziehungsweise ist und knapp dran war an seinem Premierentreffen in der Bundesliga. Da gab es ja die Doppelchance durch Alexander Schmidt und auch Diabaté. Da konnte sich zweimal Amar Hellatsch im Tor der Altacher auszeichnen. Alfred, jetzt haben wir schon gehört, es gibt Spieler, die kommen sehr gerne zu Blau-Weiß Linz. Die Attraktivität, die Anziehungskraft wurde gesteigert. Wir haben noch gar nicht über den aktuell verletzten Torhüter Radek Wittek gesprochen. Der ist von Manchester United ausgeliehen. Mit Silvan Wallner wurde immerhin ein aktueller U21-Teamspieler aus der Schweiz verpflichtet. Das spricht schon alles für den Verein und für die, ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber allgemeine Weiterentwicklung. Oder liege ich falsch?
Warum hörst du das nicht gerne?
Nein, du hörst es nicht gerne, glaube ich. Entwicklung, Weiterentwicklung, haben wir doch schon oft drüber hier diskutiert.
Ja, das ist ein Steckenpferdthema für mich. Aber wie soll ich sagen, das Feld der Fußballspieler ist ja mittlerweile unüberschaubar groß. Und natürlich willst du, wenn du auch einen Berater hast, Vereine suchen und finden, wo du glaubst, dass du dort etwas profitierst davon. Jetzt nicht finanziell wohlgemerkt, sondern in deiner Möglichkeit, dich zu verbessern in jedem Segment des Fußballspiels. Daher, für manche dieser großen Anzahl an Spielern ist es nicht möglich, sozusagen zu den großen Vereinen zu gehen, ja, weil die kaufen die ja ein, wenn ich da an Salzburg denke, etc., etc. Die haben ja überhaupt kein Problem, junge Spieler zu holen und dann dort einzubauen und so weiter zu entwickeln, wie du schon sagst. Während andere müssen eben wirklich mit genauem Auge schauen, was wäre für mich die beste Wahl. Und ich glaube, da sieht man ganz genau, was bei Blau-Weiß geschehen ist in diesem Jahr. Zuerst Meistertitel und ich sage es auch einmal ganz forsch heraus, Meister in der zweiten Liga zu werden, ist überhaupt das Schwierigste überhaupt im Fußball. Das heißt, wenn du das schaffst und dann in der ersten Liga nach einem gewissen Anfangsschwierigkeiten einen totalen guten Auftritt hinlegst, na, dann bist du wirklich interessant für solche Spieler, die halt nicht bei den ganz Großen unterkommen, aber sagen, dort ist ein Verein, da kann ich mich verbessern und etwas lernen. Daher, was soll ich da sonst sagen?
Ja, außer sozusagen Zustimmung aussprechen. Jetzt haben wir
Ja, das
schon
ist
gehört.
ja.
Ja, na klar. Jetzt haben wir schon gehört, es sind aktuell einige Spieler verletzt bei Blau-Weiß Linz, vor allem in der Defensive. Martin Mohrmann zum Beispiel, Lukas Tursch, auch Radek Wittek, die etatmäßige Nummer 1. Gerald, wenn ich Sie jetzt so frage, gerade raus, sind Sie überrascht, wie der Kader das aufgefangen hat? In der Breite ein Andreas Luxe, den Alfred Tater unter anderem bei der Wiener trainiert hat zum Beispiel, der ersetzt dann Radek Wittek, kam ja davor schon einmal in der Bundesliga zum Einsatz, bringt seine Leistung, über Ronny Walter brauchen wir eh nicht sprechen, aber ansonsten auch in der Innenverteidigung, da funktioniert weiterhin so zusammen die Kommunikation, die Abstimmung. Sind Sie da eben überrascht, dass das so gut funktioniert, trotz einiger Ausfälle?
Ja, überrascht. Also grundsätzlich muss ich immer ein bisschen trennen. Also ich bin jetzt nicht überrascht, dass das Spiel funktioniert. Ich bin überrascht, dass es so erfolgreich ist. Weil erstens mal, wie gesagt, mit dem Stamm der Mannschaft arbeite ich ja schon sehr lange zusammen. Bei uns ist schon recht klar, wie wir arbeiten wollen, wann wir den Ball haben, wann wir den Ball nicht haben. Es gibt klare Prinzipien, es gibt klare Muster. Ich denke, dass es für schwierige Situationen auch im Leben wichtig ist, wenn man sie wo festhalten kann, wenn man irgendwo Sicherheit hat. Und wenn das Spiel klar ist, dann kann man sie auch in Situationen, wo vielleicht dann Stammspieler ausfallen, dann kommen neue Spieler in die Mannschaft, wenn da klare Vorgaben sind, die Spieler wissen das kann man ein bisschen lernen, dann ist es immer Spur leichter. Ich denke, dass über Qualität der Mannschaft immer das aussagt, wie ist die Qualität von einem Spielersatztraining. Das heißt, da waren die Spieler drankommen, die am Vortag nicht gespielt haben. Wie ist die Stimmung dort? Wie ist der Einsatz dort? Und ich bin jedes Mal auch dabei. Das ist auch wichtig, dass du als Cheftrainer da dabei bist, weil gerade diese Spieler sind die wichtigsten. Erstens mal können wir bei jedem Spiel fünfmal wechseln und die Spiele werden meistens dann entschieden, wenn man schon 3 bis 4 oder 5 Mal sogar gewechselt hat. Das heißt, meistens ist ein ganz anderer Elfenblatt. Zweitens, wenn du verletzte Spieler hast, dann brauchst du Spieler, die bereit sind. Das heißt, sie müssen physisch bereit sein. Das heißt, die müssen trotzdem, auch wenn sie gerade nicht drankommen, mental so stark sein, dass sie trotzdem im Training Gas geben und sie trotzdem mit dem Spiel beschäftigen, mit den Fehlern beschäftigen, was wir gemacht haben, auch wenn sie vielleicht die Fehler nicht persönlich gemacht haben, aber der Spieler, der vielleicht auf dieser Position gespielt hat. Das heißt, dieses Mitleben, dieses Bewusstmachen, dass es wichtig ist, dass ich immer dabei bin, da bin ich einfach schon sehr genau, da schaue ich ja genau hin und erwähne das auch immer wieder, dass die Spieler, die nicht spielen, den Ausschlag geben werden am Ende, sind wir erfolgreich oder nicht, weil Kader hat nicht umsonst 20 bis 25 Spieler, sondern eben und nicht 11 oder 12. Und die Mannschaften, die nur 12, 13, 14 haben, das funktioniert ja dann am Ende nicht, weil irgendwann kommen Sperren und Verletzungen, einmal mehr, einmal weniger, aber du brauchst immer alle. Und ich sage immer, die Mannschaft steht über allem und dann kommt das andere. Deswegen ist es für mich jetzt nicht überraschend, dass die Leistung passt. Überraschend sind einfach die Punkte, weil wir einfach erfolgreich sind. Unser Saisonziel war, dass wir mehr Sieger als im Vorjahr haben. Wir haben 4 Siege gehabt im Grunddurchgang, jetzt haben wir jetzt schon 4. Das überrascht uns natürlich alle, aber ich werde mich nicht dagegen wehren und wir sind überzeugt davon, dass wir weitere Spiele gewinnen können, wenn wir weiter Gas geben.
Ja, Gerald, werden. Alfred, bitte. Ja. Ich möchte ein bisschen tiefer eingreifen noch in deine Arbeit. Vielleicht kannst du uns das präsentieren. Wir wissen ja, und deshalb ist der Ausdruck Manager, die Trainer in der Premier League werden ja auch Manager genannt, also die Cheftrainer. Warum? Weil diese Manager sozusagen ein großes Trainerfeld auch noch zu managen haben. Also die Assistenztrainer, die Athletiktrainer, die Torleute-Trainer, die sogenannten Spielanalysten etc. etc. Also meine Frage wäre, du als Cheftrainer von Blau-Weiß, wie groß ist dein sagen wir so, Trainerteam, wie ist das aufgebaut? Sprich, hast du auch diese breite Palette an unterstützenden Mitarbeitern? Und wie managst du das dann im täglichen Trainingsprozess mit denen?
Also ich habe mittlerweile schon ein ganz gutes Trainerteam, also von der Größe, ja. Das heißt, ich habe am Platz eigentlich 4 Co-Trainer und zusätzlich noch einen Dormann-Trainer. Und zusätzlich dann noch einen Athletiktrainer. Das heißt, wir sind da echt gut aufgestellt. Und wir haben die Co-Trainer haben jetzt auch nicht irgendeine Gewichtung. Da gibt es nicht den Einzel-Co-Trainer oder den Zweier-Co-Trainer, sondern wir sind ein Trainerteam, wo es einen Cheftrainer gibt, der am Ende dann die Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft. Das ist klar. Aber ich habe das so aufgeteilt, dass wir, bei mir muss jeder Co-Trainer Videoanalyse können. Das heißt, wir haben einen Co-Trainer, der für die Standards zuständig ist, der dann auch am Platz die Standards umsetzt, wann das Inhalt des Trainings ist, auch in der Hauptverantwortung. Dann habe ich einen Co-Trainer, der für die Gegneranalyse zuständig ist, das ist der Andi Galeitner, der einfach auch schon sehr viel Erfahrung mitbringt, weil er lange beim Werner Gregoritsch Co-Trainer ist, in der U21. Und dann habe ich nur den Daniel Roscher, der für die Analyse des eigenen Spiels zuständig ist und habe noch einen Co-Trainer, der dann die individuellen Analysen macht. Das heißt, der Szenen vorbereitet für die neuen Spieler vorrangig, dass die besser geschult werden. Der analysiert auch dann die Schlüsselspieler der Gegner und schickt dann die am Vortag des Spiels aus, damit sie gewisse Spieler dann vielleicht auf die Gegenspieler einstellen können, wenn sie wollen. Das ist auf freiwilliger Basis. Wir haben an den Ronald Rippel, der eben für die Standards zuständig ist, der dann zusätzlich auch der Teambetreuer ist, weil mir wichtig ist, ich brauche keinen Teambetreuer, der irgendwo im Büro sitzt sondern ich brauche einen Teambetreuer, der weiß, was wir essen wollen, der weiß, wann wir wegfahren wollen, der weiß, in welchem Hotel wir uns wohlfühlen, der die Abläufe kennt, da können wir schnell reagieren, wenn einmal was gerade nicht passt oder wenn einmal irgendwas Stau ist oder was auch immer. Das ist mir wichtig, dass das in meinem Trainerteam alles passiert, weil dann sind wir handlungsfähig. Und ich habe auch das Trainerteam so ausgewählt, dass eigentlich alle aus dem Amateurbereich kommen, weil die Gier, sage ich mal, viel größer ist. Die schätzen das einfach viel, viel mehr, dass sie jetzt ausschließlich sich mit Fußball befassen dürfen. Das heißt nicht, dass es die reinen Profis dann nicht machen. Aber ich kann nur mir selbst sehen, ich habe die Pro-Lizenz gemacht, habe 40 Stunden, habe einen Job gehabt mit 40 Stunden. Ich habe dann nur eine Ausbildung gemacht, parallel für Führungskräfte beim Werner Zöchling und habe dann die Pro-Lizenz so gemacht. Und alle haben immer gesagt, sie haben keine Zeit für diese Hausübungen. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr wisst, wie viel ich Zeit habe. Ich bin dann bis um 3, 4 in der Früh gesessen mit meinen Hausübungen und habe aber keine Analysten in meinem Team gehabt, weil ich Trainer bei Steyr war. Ich habe einen Co-Trainer gehabt. Und ich habe aber sehr, sehr viel investiert in meiner Vergangenheit und meine Co-Trainer, die ticken ähnlich. Und wir genießen das jetzt auch, dass wir die Chance haben, sich tagtäglich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt 8 Stunden über Fußball reden. Wir gehen einmal zwischendurch Tischtennis spielen, wir haben einmal einen Spaß. Wir trinken mal gemeinsam ein Bier am Abend und haben kein schlechtes Wissen dabei. Wir nehmen uns einmal frei, wenn es sein muss oder wann es danach ist. Also wir genießen den Job, wir gehen unglaublich gerne in die Arbeit. Und das war aber so, wie wir keine 13 Punkte gehabt haben. Das war voriges Jahr genauso. Nach 5 Runden sind wir auch gerne in die Arbeit gegangen. Aber natürlich hat man jetzt ein besseres Gefühl dabei, brauchen wir nicht reden.
Ja, tolle Einblicke, die wir da bekommen. Michi, bitte. Ja,
die Tabelle hängt jetzt schon im Trainerkammer, oder? Der Screenshot.
Also ich weiß die letzten 2 Tage nicht, sollte sie hängen, schmeiße ich sie runter. weil mich interessiert die Tabelle wirklich absolut nicht. Nach 7 Spieltagen, ich freue mich über die 7 Punkte, aber das ist eine Baustelle, die machen wir sicher nicht auf, dass sie wieder in das Tabelle raufhängen.
Das glaube ich Ihnen jetzt sogar, aber natürlich, jeder hat gerne Erfolg. Wie dürfen wir uns das jetzt dann vorstellen? Bremsen Sie Ihre Spieler oder sagen Sie eher, wir dürfen ruhig richtig groß träumen? Ziele sollen ja dann auch im Fußball gegeben sein, die sollen dann auch erreicht werden. Dürfen die Spieler das Wort Meistergruppe in den Mund nehmen, Gerald Scheiblehner?
Ja, es ist, ich denke, nach 7 Runden, wir sollen einfach ruhig bleiben und wenn jemand über die Meistergruppe reden will, dann soll er reden. Ich verbiete niemanden den Inhalt der Gespräche, das interessiert mich nicht. Ich denke, wir müssen wissen, dass wir einfach laufen müssen, dass wir kämpfen müssen, dass wir aufmerksam sein müssen, dass wir nur zusammen stark sind, dass wir schon auch groß denken dürfen. Das habe ich ja jetzt von Beginn der Saison gesagt. Es hat ja schon auch Gründe, warum du LASK schlägst oder Rapid schlägst oder Austria, weil wir trauen uns das zu. Wir reden die ganze Woche über das, dass wir uns auch vorstellen, dass wir das schaffen können. Ob es dann am Ende reicht, kann man dann nach dem Spiel reden. Aber warum sollen wir in einem Spiel, wenn alles passt, nicht gegen jeden Gegner gewinnen können? Das macht ja einen Fußball aus. Das wird nicht jede Woche so sein, aber wenn alles passt für uns, dann kann es passieren. Und natürlich glaubt man an das, weil sonst brauche ich ja nicht trainieren unter der Woche, weil ich dann nicht glaube daran, dass ich am Wochenende zumindest eine Chance habe, auch wenn sie vielleicht ein bisschen kleiner ist als gegen andere Gegner. Aber träumen darf man immer, aber man muss halt immer wieder realistisch sein und denkt, wenn man da eine gute Balance findet, dann kann man erfolgreich sein.
Ja, und Ihre Mannschaft hat ja in dieser Saison schon 3-mal zu Hause bewiesen, dass sie große Vereine schlagen kann. Mit Blick auf die 8. Runde in der Admiral-Bundesliga folgte am Samstag dann die Heimpartie gegen Doublesieger Sturm Graz. Jetzt ist es so, Gerald, dass Sie den Trainer dort, Christian Ilzer, sehr gut kennen. Sie haben ja auch die Ausbildung miteinander sozusagen absolviert. Sehen Sie Ihre Mannschaft vom Psychischen her vielleicht sogar jetzt im Vorteil? Die Grazer müssen sehr viele Spiele absolvieren, sind unter der Woche am Mittwoch noch im Nachtragsspiel bei der Wiener Austria gefordert. Ganz allgemein, was erwarten Sie sich im Duell am Samstag mit dem Champions League-Teilnehmer?
Also ich kenne Christian, denke ich, als Trainerkollege schon sehr, sehr gut. Und mir hat das imponiert gestern nach dem Spiel, das Interview. Weil es gibt, glaube ich, viele Trainer, die dann sich hinstellen und jammern über die Doppelbelastung und über Verletzungen und Sperren. Ich glaube schon, dass er momentan ja, schwierige Phase hat bei Sturm. Das ist eine große Herausforderung nach dem Meistertitel, wo dann alle extrem zufrieden sind. Das ist ja ganz natürlich, wo dann da irgendwann mal ein bisschen Spannung abfällt. Dann hast du mit dem Gregor Wüttrich an absoluten Stammspieler, wahrscheinlich sogar den wichtigsten Spieler der Mannschaft, der jetzt wochenlang ausfällt. Und dann, wenn du dann auswärts verlierst und dann verlierst du zu Hause wieder, dann kann man schon einmal als Trainer in das reinkippen, dass man dann vielleicht die Ausreden woanders sucht. Aber er hat sofort angesprochen, dass es einfach viel zu wenig war und dass der Mensch viel mehr zu leisten imstande ist, als er vielleicht denkt. Und hat sofort kurz nach dem Spiel darauf hingewiesen, dass es absolut keine Ausreden gibt, sondern dass sie bei sich selbst anfangen werden. Und deswegen bin ich ganz, ganz sicher, dass wir auf einen sehr, sehr starken Gegner mit sehr viel Energie treffen werden, weil ich glaube, was Sturm Graz neben vielen anderen Dingen auszeichnet, ist einfach die Energie am Platz. Wenn man in Graz im Stadion sitzt und schaut sich ein Heimspiel an, dann dort sprudelt es vor Energie. Das ist bei den Fans so, das ist am Platz so und das ist das, ja, was man sich wirklich abschauen kann, aber es ist nicht leicht nachzumachen, weil da hat sie wirklich ein Team gefunden, das ja sie gegenseitig anfeuert und gegenseitig immer wieder anstachelt und deswegen denke ich, dass man jetzt durch die Niederlage gegen den WRC haben wir es auf keinen Fall leichter.
Ja, das definitiv nicht. Und Sturm Graz, wie gesagt, ist unter der Woche noch im Nachtragsspiel bei der Wiener Austria gefordert. Natürlich live und exklusiv bei uns auf Sky zu sehen, wie auch dann die Partie am Samstag, entweder in Einzeloption oder dann in Dreierkonferenz. Die Zeit verflitzt schon wieder, mich. Jetzt habe ich hinten raus noch eine Frage an dich. Wenn ich richtig informiert bin, der Vertrag von Gerald Scheiblinger, kann uns ja dann vielleicht auch selber noch kurz sagen, der hat noch eine Gültigkeit bis nächsten Sommer. Liege ich damit richtig? Und die nächste Frage, wann werden dann wohl die Gespräche stattfinden in Richtung Vertragsverlängerung? Was glaubst du, Michi? Die Blau-Weißen sind sicherlich gut beraten, dass das dann in Bälde vielleicht stattfinden wird, oder nicht?
Also mein Stand ist es, dass der Vertrag ausläuft. Also ganz genau weiß ich
nicht. Vielleicht gibt es jetzt eine Überraschung hier zu vermelden.
Aber nicht nur der Vertrag des Trainers läuft aus, auch des Sportdirektors und auch des Geschäftsführers. Mein Wissensstand zuletzt vor 2, 3 Wochen war, dass es noch keine Gespräche gegeben hat, zumindest mit dem Trainer. Wäre natürlich dann auch Gerald, vielleicht die Frage auch dann gleich von mir, sicher auch von dir, Otto, ob du zum einen vielleicht verwundert bist, dass das noch nicht geschehen ist, vor allem nach der Anfrage von der Wiener Austria. Zum zweiten, ob es mittlerweile schon was gegeben hat. Was mich vor allem dann auch interessieren würde, wer führt dann jetzt eigentlich Gespräche? Wer redet mit dem Peschek beispielsweise? Weil dass du jetzt zum Beispiel deine Vertragsgespräche mit dem Christoph Peschek führen wirst, ist ja vielleicht einmal logisch. Ja? Aber wer redet eigentlich mit dem Peschek jetzt im Verein?
Ja, spannende Fragen.
Deswegen sind wir da.
Also wir sind ein relativ kleiner Verein, wo man glaubt, das geht sehr schnell alles. Ist in dem Fall aber nicht so. Mit mir hat noch niemand gesprochen über einen neuen Vertrag. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das komplett egal ist. Würde lügen und das mache ich nicht. Ich bin doch schon immer sehr ehrlich. Wenn du Trainer bist und du gehst ins letzte Jahr, ist es immer so ein bisschen unangenehm, weil natürlich ich habe Familie, 3 Kinder, Haus und habe auch meine Zahlungen und wenn du dann über den Sommer hinaus nicht genau weißt, wie es mit deiner Zukunft aussieht, ist es jetzt nicht das ganz große Problem, weil man natürlich weiß, dass das als Trainer einfach ein Teil des Jobs ist, aber wenn es anders ist, ist es angenehmer. Ich habe jetzt dem Christoph gesagt, wenn er so weitermacht, dann wird es halt sehr teuer für ihn, wenn wir mehr verlieren, dann wird es billiger. Der Christoph, also der beste Christoph, hat selbst keinen Vertrag. Von wem er den Vertrag genau bekommt, das kann ich gar nicht so beurteilen. Es gibt einen Vorstand im Verein. Der Vorstand bestimmt normal den Geschäftsführer, also so ist es in den Statuten. Das haben wir erklären lassen. Ich denke, dass das jetzt einmal in den nächsten Wochen passieren wird. Wann dann der Geschäftsführer den Vertrag hat, dann wird er mit dem Sportdirektor ein Gespräch führen. Und wann dann der Sportdirektor einen Vertrag hat, dann hoffen wir, dass irgendwann einmal zumindest die Saison noch läuft. Und dann wird dann ein bisschen Zeit bleiben für mich und für mein Trainerteam. Und dann schauen wir. Also, wie gesagt, ich habe noch einen Vertrag bis Sommer. Bis dahin bin ich auf jeden Fall da und hoffe, dass die Zusammenarbeit trotzdem dann auch weitergeht.
So, und jetzt noch kurz die Frage. Haben Sie eine Prämie in Ihrem Vertrag drinnen für das Erreichen der Meistergruppe, Gerald Scheiblinger?
Naja, weil ich bin erstens einen sehr guten Berater und zweitens mal sollte man das jetzt immer reinschreiben lassen, weil wir wissen schon, dass wir was können, so ist es nicht. Dass man nicht mit dem Ziel Meistergruppe in die Saison geht, ist klar. Aber wenn es passiert, dann sollte man die Belohnung erhalten. Und deswegen habe ich es natürlich auch drinnen. Ja.
Ja, absolut richtig. Alfred, um es noch hinten raus kurz zu machen, natürlich spannend, was sich da personell alles tun wird bei Blau-Weiß Linz. Aber der Verein wäre schon gut beraten, mit dem derzeitigen Cheftrainer vorzeitig zu verlängern und auch mit Christoph Peschek und Christoph Schösswenter. Oder Alfred?
Du, ja, also ich denke, dass...
Sprich nichts dagegen.
Sprich nichts dagegen. Man muss die Frage stellen, wer sind die Leute, die da im Vorstand sind? Und haben sie eine große Affinität zum Fußball? Sprich, verstehen sie den Fußball? Weil es könnte sehr schnell gehen, dass dann der Gerald abspenstig wird, weil ein anderer Verein, der dann andere Ambitionen hat, nämlich noch größere, ihn gerne unter Vertrag nehmen könnte. Daher, ja, Leute im Vorstand von Blau-Weiß Linz, die Zeit drängt.
Ja, und Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Die Zeit heute ist auch wieder viel zu schnell vergangen und ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran natürlich bei Gerald Scheiblinger. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Gute an Sie und Ihre Mannschaft, an den Verein für die kommenden Aufgaben. Wir sind sehr gespannt, wie es bei Blau-Weiß Linz dann auch sportlich weitergehen wird in dieser Saison. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne und vielen Dank natürlich auch an Alfred und Michi für die angeregte Diskussion. Schön war es auch mit euch natürlich. Danke.
Danke auch. Habe viel gelernt.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und damit gibt es noch ein paar Programmhinweise. Am Mittwoch und Donnerstag sehen Sie bei uns auf Sky den ersten Spieltag der neuen Europa League. Ein österreichischer Vertreter ist ja leider kein in diesem Wettbewerb dabei. Am Mittwoch gibt es zudem noch das Nachtragsspiel aus der Admiral-Bundesliga zwischen der Wiener Austria und Sturm Graz, habe ich schon erwähnt. Spielbeginn ist dabei um 18.30 Uhr und selbiges gilt einen Tag später für das Match der Harzberger gegen die WSG Tirol. Am Wochenende folgt dann die 8. Runde in der höchsten österreichischen Spielklasse. Dazu gibt es wie gewohnt Spitzenfußball aus Deutschland und England live auf Sky. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Darf mich für heute von Ihnen verabschieden und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von Der Audiobeweis.
Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.